Liebe Zuhörer, am Radio Freimikrofon begrüßt Sie Hans-Joachim. Wir wollen heute eine kleine Exkursion ins Randgebiet von Erfurt unternehmen. Dort lebt und arbeitet ein bekannter Bildhauer, Plastiker und Grafiker, der schon die halbe Welt bereist hat. Dort hat er seine Werke in Ausstellungen gezeigt, ist aber auch in verschiedenen Ländern künstlerisch tätig gewesen. Die Rede ist von Christian Paschold, der in Tieftal wohnt und dort auch sein Atelier hat. Als ich Herrn Paschold anrief, um für unsere Seniorensendung einen Termin auszumachen, lachte er schallend. Was, sagte er, kaum bin ich 60 geworden, da interessieren sich schon die Senioren für mich. Nun ja, man ist so alt, wie man sich fühlt und getreu dem Lied von Kurt Jürgens, 60 Jahre und kein bisschen leiser, so wünschen wir Herrn Paschold noch viel Freude am Leben und viel künstlerische Schaffenskraft. Auch wir Erfurter haben von seiner Arbeit profitiert. Eine große Anzahl von seinen Werken begegnen uns in Erfurt. So zum Beispiel die Bronzeskulptur von Bismarck am Haus von Tannenberg auf dem Erfurter Anger. Oder die Plastik Napoleons im Kaisersaal. Nicht zu vergessen die Skulptur von Willy Brandt im Thüringer Landtag. Aber auch Plastiken im Erfurter Zoopark oder Hauszeichen, die man an vielen Häusern in der Stadt findet, sind durch diese Hände entstanden und haben das Stadtbild von Erfurt bereichert. Über diese und andere Arbeiten und wie diese entstehen, wird uns der Künstler sicherlich im Gespräch noch einiges erzählen können. Liebe Zuhörer, mir gegenüber sitzt Herr Paschold in der Casa de Artistas, seinem Haus der Künstler. Hier ist die Geburtsstätte für viele seiner Arbeiten. Herr Paschold, wie kam es zu diesem Namen an diesem Ort?
Meine damalige Lebensgefährtin ist Brasilianerin und da sie auch Malerin ist, haben wir unser Haus portugiesisch benannt.
Wie begann Ihre künstlerische Laufbahn und wie ging es dann weiter?
Also ich bin mit der 8. Klasse aus der Schule gegangen, habe Porzellanmodelleur gelernt, habe während meiner Lehrzeit die 10. Klasse nachgemacht, habe dann noch ein Jahr als Porzellanmodelleur gearbeitet, englischen rührende Hirsche, fliegende Rehe. Bin dann nach Dresden zum Studium der Theaterplastik gegangen, obwohl ich gar nicht wusste, was das ist, aber man hat mich angenommen. Nach dem Studium habe ich 3 Jahre in Erfurt bei den städtischen Bühnen gearbeitet als Theaterplastiker, dann 5 Jahre in Weimar am Nationaltheater als Theaterplastiker und seit 1980 bin ich freischaffend. Habe dann sehr viel für kleinere Theater als Bühnenbildner gearbeitet und nebenbei freie Plastik gemacht. Das war zu Ostzeiten ziemlich kompliziert. Man musste im Verband der bildenden Künstler sein, um überhaupt größere Arbeiten für den Freiraum machen zu dürfen. Und so gab es immer große Probleme mit der Honorarordnung. Wonach konnte man abrechnen? Ich habe nach 3 Honorarordnungen abgerechnet. Es war sehr kompliziert. Aber weitaus weniger kompliziert als heute die Abrechnung.
Viele Ihrer Arbeiten sind in Erfurt zu sehen, aber auch in anderen Orten von Deutschland und auch im Ausland. Erzählen Sie bitte etwas darüber.
Ja, die Geschichten in Erfurt begannen eigentlich damit, dass ich sehr viele Hauszeichen gemacht habe. Zum Beispiel das Haus zum schwarzen Bärenkopf oder das Haus zum schwarzen Rad, Haus zur weißen Henne oder schwarze Henne, was weiß ich. Jedenfalls sehr viele Hauszeichen. Dann hatte ich das Glück, sehr viele Arbeiten für den Thüringer Zoopark machen zu dürfen. Zum Beispiel ein Nashorn, das durch die Wand geht, Totempfähle. Vor 3 Jahren nochmal ein Emu und ein Känguru. Habe den Bismarck machen dürfen. Und die beiden dicken Weiber auf dem Dach im Anger 6. Böse Zungen behaupten ja, dass man den Anger jetzt in Rüte Paschold umbenennen wollte, weil so viele Skulpturen von mir dort stehen. Aber das ist, glaube ich, mehr ein Scherz.
Sie haben aber nicht nur in Deutschland, sondern eben auch im Ausland verschiedene Werke geschaffen. Welche sind das?
Ich hatte das große Glück, dass ich mit Roland Obst, einem Fotografen der Thüringer Allgemeinen, zu den 14. Weltfestspielen in Havanna ausstellen durfte, im Museum der Revolution. Und habe dort als Geschenk die Che Guevara-Büste mitgenommen, die im Museum der Revolution steht. Und für die Universität in Havanna eine Humboldt-Büste, Alexander von Humboldt. Und für Fidel Castro habe ich zum 70. Geburtstag eine Skulptur gemacht, die heißt Chantage, Erpressung, betrifft die amerikanische Blockade. Also 3 Bronzen stehen in Havanna und eine Bronze hat der brasilianische Vizepräsident auf seinem Schreibtisch stehen. Gorbatschow hat einen Betonkopf gekriegt, also keine Bronze.
Warum Beton?
Weil ich nicht so viel Geld für Bronze hatte. Das hat nichts mit. Es hat keine Hintergründe. Es hat wirklich was mit dem Material an sich zu tun, ja.
Es gibt Exponate, die sind Ihnen besonders ans Herz gewachsen. Welche sind das?
Ja, also wie gesagt, das ist natürlich sicherlich der Che Guevara, mit dem ich ja eine sehr innige Verbindung habe. Und ich habe einen Replik davon auch bei mir im Hof stehen. Und ich habe, glaube ich, eine sehr enge Verbindung zu Kuba und zur Karibik. Ich glaube, in meiner letzten Inkarnation war ich Seeräuber und deshalb ist der karibische Raum mir auch sehr vertraut.
Sie sind viel gereist, haben fast alle Kontinente besucht. Waren das alles Studien- oder Ausstellungsreisen und an welche erinnern Sie sich besonders gern?
Es ist so, wenn ein Künstler auf Reisen geht, ist er ja im Prinzip auch ständig im Dienst, nimmt ständig neue Eindrücke auf, sodass man eigentlich alle Reisen als Studienreisen bezeichnen kann. Sehr gerne erinnere ich mich an meine Reise nach Nigeria. Wenn man einmal in Afrika war und also so wie ich durchs Land gereist ist, also ohne All-Inklusiv, sondern wirklich mit dem Auto quer durchs Land gefahren ist, ist das schon sehr beeindruckend. Und natürlich Brasilien und Kuba. In Asien war ich nur, weil ich habe meine ersten Bronzen habe ich in Thailand gießen lassen. Und die waren so grottenschlecht, dass ich dann das Glück hatte, zu einer Reise nach Thailand eingeladen zu werden, um mich dort wegen dieser Bronzen zu beschweren. So bin ich nach Thailand gekommen.
Sie haben aber auch Paris besucht.
Naja, das ist natürlich der Wunsch eines jeden Künstlers, in Paris auszustellen. Nun war es leider nicht der Louvre, sondern nur das Flat Hotel. Und das war eigentlich auch mehr eine ganz private Geschichte, ja. Also ich habe alles selber bezahlt, nur damit ich sagen kann, ich habe auch mal in Paris ausgestellt.
Wenn ein Bildhauer seine Arbeit beginnt, wie geht das vor sich? Wird da erst eine Zeichnung erstellt oder zuerst eine Plastik aus Ton angefertigt?
Ach, das ist eigentlich ganz unterschiedlich meistens. Oder sagen wir mal so, bei den Arbeiten, die ich für mich mache, die reifen so lange im Kopf, bis sie dann irgendwann raus müssen. Und dann brauchst du auch keine Zeichnung mehr dazu. Wenn ich aber Auftragsarbeiten mache, dann möchte der Auftraggeber natürlich vorher sehen, weil die meisten haben überhaupt keine Vorstellungskraft. Wie sieht denn sowas aus? Was wird denn nun daraus? Manche begnügen sich mit einer Zeichnung, manche möchten aber auch erst ein kleines Gipsmodell sehen. Das ist alles, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Bei den Steinarbeiten, die mache ich vorwiegend für mich. Und ein großer Kollege von mir hat gesagt, es ist alles schon im Stein drin, man muss das nur wegnehmen, man muss es nur finden. Der Stein hat seine eigenen Gesetze und da kannst du ständig neue Überraschungen erleben. Du hast Einschlüsse im Stein, wo du dann plötzlich drumherum hauen musst oder hast mal eine weiche Stelle, die du wegnehmen musst. Und also am Stein kann man eigentlich keine Festlegung machen. Das ist wie ein Abenteuer, das ist wie ein Weg, den man noch nie gegangen ist. Bei jedem Stein ist das so. Und es ist unheimlich spannend, unheimlich interessant, aber das Ergebnis kann man nicht vorher festlegen.
Ich kann mir vorstellen, dass am Stein weg ist weg gilt, wenn eben zu viel weggeschlagen ist, ist möglicherweise auch das ganze Kunstwerk dann dahin.
Naja, wenn man zum Beispiel eine porträtähnliche Geschichte macht, dann wäre das schon sehr dramatisch, wenn die Nase weg wäre. Aber ich mache im Stein vorwiegend Torsi, also männliche und weibliche Körper, ja. Und die können schon manchmal ein bisschen abgespeckt gemacht werden. Also das ist dann schon möglich.
Wie sind die Arbeitsschritte, wenn eine Bronzeplastik erstellt wird? Die sind sicherlich komplizierter dann.
Also die ganze Arbeit, was die Bronze betrifft, das ist ein richtiger Beruf des Bronzegießers. Damit habe ich eigentlich ganz wenig zu tun. Ich mache den Gips, ich mache das Gipsmodell, so wie die Bronze dann mal aussehen soll. Und der Bronzegießer macht davon eine Kautschukform. In diese Kautschukform pinselt er das Wachs. Die Wachsschichten müssen so stark sein, wie die Bronze dann sein soll. Man muss sich das vorstellen, wie bei so einem Schokoladenweihnachtsmann. Es ist ein Hohlkörper, der wird dann zusammengesetzt. In diesen Hohlkörper werden Stahlnägel gedrückt. Dann wird um das Ganze eine Keramikmasse gegossen. Innen rein auch eine Keramikmasse. Dann wird das Wachs ausgeschmolzen. Die Stahlnägel halten den Kern in der Mitte. Und in diesen ausgeschmolzenen Hohlraum wird dann die flüssige Bronze gegossen. Nachdem die Bronze erkaltet ist, je nachdem wie groß die Figur ist, dauert das manchmal über mehrere Tage, wird die Keramikmasse zerklopft. Dann wird es ziseliert, also Zentimeter für Zentimeter der Oberfläche wird so gestaltet, wie der Gips früher mal war. Dann wird die ganze Geschichte patiniert und dann kann man sie aufstellen. Also es ist ein unheimlich aufwendiger Prozess, bis eine Bronze erstellt ist. Deshalb ist es auch nicht gerade billig.
Ich vermute, dass die Arbeiten im Wachsfigurenkabinett in Berlin oder die Kinderfiguren für die Stadt Erfurt eher sozusagen eine leichtere Übung für Sie sind.
Also leicht ist es auf keinen Fall. Der Prozess ist im Prinzip der gleiche. Also du machst auch erst ein Gipsmodell, machst von diesem Gipsmodell eine Kautschukform. Die muss in dem Falle ich dann selber machen. Und bei den Wachsfiguren in Berlin ist das Prozedere ähnlich wie bei der Bronze. Nur dass das Wachsmodell dann der fertige Teil ist. Ich mache aber kaum noch Wachsfiguren, weil die werden bei 40 Grad instabil. Die Figuren, die ich zuletzt gemacht habe, sind alle aus Polyester. Das ist unheimlich haltbar. Das heißt, ich laminiere in diese Kautschukform, laminiere ich Glasfaser mit Polyester und töne das dann mit Acrylfarben. Im Freiraum, wie bei dieser Figur, ich habe ja nur das Sandmännchen gemacht, die anderen Geschichten hat alle Herr Thomas Lindner gemacht. Aber selbst das wirklich sehr stabile Polyester, ich meine Surfbretter sind aus Polyester, Motorradverkleidung sind aus Polyester, Schiffsrümpfe sind aus Polyester, aber trotzdem hat das Sandmännchen ist nicht überlebt, wenn man mit dem Hammer auf ihn einschlägt.
Ich finde auch, das war eine dümmliche Aktion, die damals gelaufen ist. Zum Glück hat sich's reparieren lassen, sodass es wieder in voller Schönheit erstrahlt. Was würden Sie sich für Ihr künstlerisches Schaffen in der Zukunft noch wünschen?
Also erstmal wünsche ich mir, dass ich endlich mal wieder einen Auftrag bekomme. Ich sitze seit geraumer Zeit ohne Aufträge hier. Also die Krise schlägt natürlich zuerst dort zu, wo es am einfachsten ist. Das ist halt in der Kunst, das ist beim Sozialen. Also wie gesagt, erstmal Aufträge, damit das Leben überhaupt wieder richtig weitergehen kann. Und dann würde ich mir natürlich wünschen, dass ich die Ideen, die sich schon lange bei mir festgesetzt haben, dass ich die endlich mal umsetzen kann. Aber dazu braucht man halt Geld und fallen den Kopf frei, nicht immer Sorgen haben zu müssen, ob man die Miete bezahlen kann, ob man das Auto wieder mal voll tanken kann. Das müsste schon einfach so sein. Und ich denke mir, dass eine Epoche immer daran gemessen wird, was in ihr an Kunst und Kultur entstanden ist. Eine Epoche wird nicht danach abgerechnet, wie viele Autos von Opel oder von was weiß ich verkauft wurden, sondern von dem, was an Skulpturen auf Plätzen steht, was an Bildern in Galerien hängt, was in Bibliotheken steht, was in dieser Zeit geschrieben wurde, was an Musik geschrieben wurde. Daran wird eine Epoche gemessen. Und da denke ich mir, haben wir, glaube ich, noch ganz schön Nachholbedarf.
Herr Paschelt, ich bedanke mich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen persönlich alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Soweit das Gespräch mit dem Bildhauer und Plastiker Herrn Paschelt. Es war beeindruckend, wie er mit Herz und Seele an seiner Arbeit hängt. Aber es ist auch schlimm, dass Kunst und Kultur so sehr abhängig von den wirtschaftlichen Bedingungen sind. Kaum zu verstehen ist jedoch, wenn man sieht, wie Künstler so in persönliche Zwänge geraten, weil die Krisenerscheinungen immer mehr und größere Kreise ziehen. Ich habe Herrn Paschelt als offenen Menschen kennengelernt, der trotz allem seinen Humor noch nicht verloren hat. Ich wünsche ihm alles Gute. Das war Hans-Joachim für Sie am Radio Freimikrofon.